Ja, ich bin einigermaßen wieder fit jetzt. Freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann, hier auch mittwochs. Und wir springen auch wieder in die Offenbarung hinein. Aber bevor wir das tun, noch eine Sache. Und zwar habe ich von jemandem gekriegt hier irgendwie zwei Fahrkarten oder zwei Fahrten in Deutschland. Hast du verloren? Sicher? Das hat mir am Sonntag jemand gegeben. Wenn das jemand braucht, und zwar gilt das noch bis zum 27. März, also bis... Also noch 6 Tage. Wenn jemand noch ein Bahnticket braucht, irgendwie kann sich hinterher bei mir melden. Genau. Und wir, bevor wir loslegen, beten wir einmal kurz. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du unser Herr und König bist und dass wir dich so kennenlernen durften in unserem Leben, dass du ein guter König, ein guter Herr bist. Ja, ein guter Hirte. Und danke, dass wir, wenn wir dein Wort lesen, dich immer mehr und immer besser kennenlernen. Und danke, dass du uns, ja, dass du so ein guter Hirte bist, der uns in die Tiefe, in die Breite Offenbarung schenkst, uns immer mehr hineinführst, ja, dass wir dir noch mehr vertrauen, dir noch mehr glauben, dass wir, ja, aber auch, dass wir vorbereitet sind, Jesus. Du rüstest uns aus mit dem, was wir brauchen, um in dieser Zeit bestehen zu können, in der wir leben, Herr. Und dafür danken wir dir, dass du uns die Offenbarung gegeben hast, sodass wir gefestigt sind in dieser Zeit und dass wir, ja, dich aber auch in diesem ganzen Wirken erkennen können, ja. Und wir danken dir jetzt für dieses Wort, was wir heute Abend lesen werden und bitten dich, dass du es lebendig machst durch deinen Geist, dass wir es verstehen, dass wir es anwenden können auf unser Leben, Herr, dass wir, ja, dass wir einfach erkennen, wer du bist und, ja, was du uns sagen möchtest, ja. So bitten wir dich, dass du dein Wort segnest und durch deinen Geist jetzt, ja, diese Zeit leitest, Herr. Amen. Wir sind in Kapitel 12 von Offenbarung. Das ist hier ein Einschub mit einer Geschichte oder mit Bildern, mit Zeichen, wie es hier heißt, ein großes Zeichen. Die Frau, die bekleidet mit Sonne und Mond unter ihren Füßen, bekleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Eine schwangere Frau, die gebiert. Dann sehen wir das andere Zeichen, den feuerroten Drachen, der das Kind, sobald es geboren ist, verschlingen will. Wir haben das alles vor, ich glaube, 2 Wochen uns genauer angeguckt oder vor 3 Wochen. Und wer das nochmal genauer wissen möchte, kann das gerne danach holen. Wir haben gesehen, dass es hier um Jesus geht, um den Messias, um den Retter. Nicht nur den Messias Israel, sondern den Retter der Menschheit. Wir haben gesehen, dass es bei diesem Drachen um, wie es dann später heißt in Vers 9, um die alte Schlange und den Teufel geht, um Satan. Und dass dieses Geschehen, was hier dargestellt wird in diesem Bild, dass das sozusagen die ganze Menschheitsgeschichte hindurch letztendlich Thema ist. Die Frau, die gebiert, und zwar den, der regieren wird. Und der Teufel, der versucht, diesen, diesen Menschen, der geboren wird, um zu regieren in Gerechtigkeit, um diesen zu verschlingen. Und so sehen wir eigentlich die ganze Bibel. Du kannst die ganze Geschichte Israels durchforschen. Du kannst anfangen bei Adam und Eva, gehst durch über Kain und Abel, die Geschichte von Kain und Abel, bis über die Geschichte von Abraham, von Isaak, von Jakob, von Juda und so weiter und so weiter. Du siehst die ganze Geschichte Israels bis hin zur Geburt auch Jesu, wie er verfolgt wurde, wie er versucht wurde, umgebracht zu werden, wie er vom Teufel versucht wurde. Du siehst es aber auch danach in der Geschichte derjenigen, die in Christus, in Jesus auch berufen sind, mit Christus zu regieren in Ewigkeit. Die Kinder Gottes, die verfolgt werden in dieser Welt, bis heute hin. Der Teufel ist hinterher. Und es gibt eben diese Frau, die gebiert. Und wir haben gesehen, dass das das Volk Israel ist, was den Erlöser gebiert. Es ist aber grundsätzlich die schwache Frau, die verherrlichte Frau, die gebiert. Es ist die Gemeinde Gottes, die gebiert. Und die verfolgt wird. Aber hier in dieser speziellen Situation, und wir werden das jetzt auch gleich sehen, dass es auch eine spezielle Bedeutung für die Zeit des Endes hat, worum es in der Offenbarung geht. Die letzten 7 Jahre, die letzte Jahrwoche, wie der Engel Gabriel es Daniel offenbart hat. Diese letzten 7 Jahre, sie sind geteilt in eine erste Hälfte, eine zweite Hälfte. Die erste Hälfte, damit haben wir uns schon sehr intensiv befasst in den ganzen vorherigen Kapiteln. Jetzt in den folgenden Kapiteln ist stärker der Fokus auf die zweite Hälfte. Und deswegen ist hier auch an 2 Stellen von 3,5 Jahren die Rede. Einmal in Form von 1260 Tagen und dann weiter unten in Vers 14 von Zeiten und eine halbe Zeit, von einer Zeit und Zeiten und einer halben Zeit, was ein wörtliches Zitat aus Daniel auch ist. Was genau dasselbe meint. 1 Jahr, 2 Jahre, 1,5 Jahr, 3,5 Jahre. Wir lesen jetzt ab Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Jesus Christus, gestorben am Kreuz von Golgatha, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes. Alles biblisch bezeugte Wahrheiten, die wir auch im Glaubensbekenntnis bekennen, im christlichen Glaubensbekenntnis, hier ganz knapp zusammengefasst. Und dann wird uns gesagt, die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Diese Frau ist der Augapfel Gottes, so sagt es Gott in den Büchern Mose über Israel. Er sieht diese Frau und wir sehen es auch in den Propheten. Wenn ihr die Prophetenbücher lest, seht ihr immer wieder den Vergleich, dass Gott das Volk Israel mit einer Frau vergleicht, mit der er einen Bund eingegangen ist, einen Ehebund. Und wir sehen, wie er diese Frau hier beschützt, bewahrt vor den Angriffen des Teufels, des Widersachers. Sie muss aber fliehen. Es ist ein aktives Fliehen. Und wenn ihr die Endzeitreden von Jesus betrachtet in Matthäus 24 oder Markus 13, wo Jesus über das Ende der Zeiten spricht, dann seht ihr diese merkwürdige Passage, wo Jesus den Jüngern sagt, wenn ihr dieses Zeichen seht, nämlich das Zeichen der Verwüstung im Tempel, den Gräuel im Tempel, wovon Daniel gesprochen hat. Und zwar in der Mitte dieser Zeit der letzten 7 Jahre. Er spricht von dem wiedererbauten Tempel in Jerusalem, der wiedererbaut wird und wo an dieser Stelle der Antichrist selbst sich zum Gott erheben wird. Wenn ihr das seht, dann flieht in die Wüste, sagt er. Und wenn man das einfach so liest und die Zusammenhänge nicht in den anderen Büchern liest, Offenbarung, Daniel, dann versteht man nicht so richtig, was meint Jesus. Wen meint Jesus hier eigentlich? Was hat das mir zu sagen? Hier wird es deutlich, die Frau floh in die Wüste. Es gibt Ausleger, die tatsächlich diese von Gott bereitete Stätte ausmachen in der sogenannten Felsenstadt Petra im Osten des Toten Meeres in Jordanien. Das ist eine im Grunde in Felsen hineingehauene Stadt, die leer steht. Ob das so ist, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wird hier eine ganz konkrete Zahl genannt, 1260 Tage. Das heißt, es geht hier um einen konkreten Zeitraum. Die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und das ist etwas, was auch zu dir und zu mir sprechen kann. Als Kind Gottes, als Teil des Volkes Gottes, ist es so, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Auch da, wo wir angegriffen werden, auch da, wo wir verfolgt werden, auch da, wo der Teufel hinter uns her ist. Er hat eine Stätte bereitet, wo wir Zuflucht finden, unter dem Schatten seiner Flügel. David hat es immer wieder gebetet. Wenn du die Psalmen liest, dann merkst du das. Er hat oft Angriffe erlebt. Er war ein Mann des Krieges. Er kannte Krieg. Er kannte den Kampf gegen Gegner, gegen Feinde. Er kannte aber auch die Intrigen und die Machenschaften, Menschen, die in seinem eigenen Volk hinter ihm her waren. Er kannte den Verrat von Freunden, von Familienangehörigen. Er kannte aber auch den geistlichen Kampf, der hinter dem Ganzen steht. Und wo Paulus uns lehrt in Epheser 6, euer Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten und Mächte der Finsternis. Das ist Realität. Der Teufel ist Realität. Er kommt nicht mit seinen Hörnchen und mit seinem Schwefelgeruch. Das kannst du vergessen. Er verkleidet sich als Engel des Lichts, sagt Paulus uns. Du erkennst ihn nicht immer gleich sofort. Aber wenn du ein Kind Gottes bist und im Wort Gottes unterwiesen bist, wenn du das Wort Gottes aufgesaugt hast, wenn das Wort Gottes in dir ist, dann sind dir die Schliche des Teufels nicht unbekannt. Und du wirst überwinden, das sagt das Wort. Du junger Mann, du junge Frau, du hast den Bösen überwunden, denn das Wort Gottes ist in dir und du bist stark. Jesus hat den Teufel überwunden, als er ihn versucht hat. Er hat es für uns getan. Am Kreuz von Golgatha hat er der Schlange den Kopf zertreten. Er hat den Sieg errungen für uns. Und so wie David schon voraussehend, prophetisch in seinen Psalmen immer wieder gebetet hat, Herr, ich berge mich unter dem Schatten deiner Flügel, so ist das unsere Art des Kampfes. Werde stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn du in den Kampf ziehst, wenn du im Kampf stehst gegen Mächte und Gewalten, die dich niederdrücken wollen, die dich verzagt machen wollen, die dir Angst machen wollen, die dich verzweifeln lassen, die dir einreden, es hat gar keinen Zweck mehr, die dir sagen wollen, es gibt keine Vergebung für deine Sünde. All diese Lügen, mit denen der Teufel arbeitet, die dir weismachen will, ja, du brauchst nur das und das und dann bist du glücklich. Du brauchst nur den und den, dann bist du glücklich. All diese Lügen, Das ist der geistliche Kampf. Werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Birg dich unter dem Flügel, den schützenden Flügel. Flieh in die Wüste, an die Städte, die Gott bereitet hat. Wenn der Teufel dir einflüstert und du aus deinem Fleisch heraus spürst, oh, das brauche ich, ich brauche jetzt unbedingt das und das. Oder ich habe so eine Sehnsucht danach, ne? Nach dem oder nach dem. Ich habe so eine Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe und Geborgenheit. Und da ist doch der nette Nachbar, der mir das anbietet. Dann dem Teufel zu sagen, nein, das ist eine Lüge. Ich berge mich unter deinen Flügel, Gott. Ich schlüpfe bei dir unter die Decke. Ich kuschel mit dir, Gott. Ja, das ist unser Gott, das ist unser Papa, das ist unser Vater. Er hat eine Stätte bereitet, wo du Zuflucht findest, wo du geborgen bist, wo du ernährt wirst, heißt es hier später auch, ne? Oder? Ja, hier, damit sie dort ernährt wird. Du wirst genährt, deine Seele wird genährt an der Stätte, die Gott bereitet hat. In der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft Gottes wird deine Seele genährt, die so Mangel hat. Die so lechzt nach irgendetwas. Gott ist derjenige, der diesen Mangel stillen will. Er hat diesen Ort bereitet. Aber diese Frau muss dorthin fliehen. Jesus sagt, nimm nichts mit. Steig nicht nochmal, ne, wenn du auf dem Dach bist, steig, geh nicht nochmal ins Haus rein. Geh direkt, ohne Umwege. Lass alles stehen und liegen und birg dich an dem Ort, der von Gott bereitet ist, dass du ernährt wirst. Wenn diese schwere Zeit der Anfechtung kommt. Und das ist eine geistliche Anwendung, die wir für uns heute schon nehmen können. Jetzt geht es weiter. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Hier ist ein Kampf, der im Himmel stattfindet in dieser Zeit. Michael, der Erzengel, der oberste der Engel, er kämpft mit seinen Engeln gegen den Drachen, mit seinen Engeln. Wir haben gesehen im Vers 4, da wird gesagt, sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort. Wie gesagt, manche Ausleger deuten das als den Fall der Engel, die dem abgefallenen Satan folgen. Aber wie gut ist es zu sehen, dass der Teil der Engel, die dem Satan folgen, weniger sind als die, die Gott folgen. Wie gut ist es zu sehen, dass sie nicht die Übermacht bekommen, sondern dass sie standhalten. Und auch Gott hat uns verheißen, dass wir im Kampf gegen den Widersacher standhalten werden. Du wirst standhalten. Widersteh standhaft im Glauben, wenn der Teufel, wenn dieser Teufel wie ein brüllender Löwe in dein Leben hineinkommt, dein Maul aufreißt und dich anbrüllt, dann widersteh im Glauben, bleib einfach stehen. Ja, wie so ein kläffender Hund, dem du die Stirn bietest und nicht durch deinen Angstschweiß und durch dein ängstliches Gehabe zu verstehen gibst, dass du unterliegen wirst. Nein, widersteh im Glauben, weil du weißt, dass der Teufel bezwungen ist, dass Jesus bereits den Sieg errungen hat. Widersteh im Glauben. Und er wird vor dir fliehen. Das ist die Verheißung Gottes. So auch hier. Michael gewinnt. Der Drache wird aus dem Himmel vertrieben. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Schauen wir uns kurz an, was hier das Wort Gottes uns über den Widersacher sagt. Wenn wir die Bibel lesen, dann befassen wir uns nicht ständig mit dem Teufel. Und das ist auch richtig so. Wir müssen uns nicht ständig mit dem Teufel befassen. Aber da, wo das Wort Gottes es tut, sollten wir es tun, weil Gott uns was dadurch zu sagen hat. Okay, also, hier wird uns gesagt, er ist der große Drache, die alte Schlange. Das ist der Verführer von Anfang an, der Lügner von Anfang an, der Menschenmörder von Anfang an, der die Menschen in die Rebellion und in den Tod getrieben hat. Die Rebellion gegen Gott und in den Tod. Es ist der Teufel, und das Wort Teufel ist griechisch und heißt Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderwerfer, der alles durcheinander wirbelt, durcheinander bringt, der dich durcheinander bringt. Das ist die Art und Weise, das ist sein Wesen, sein Charakter. Der Satan. Das Wort Satan ist das hebräische Wort, ist ein hebräisches Wort und wird nicht nur auf den Teufel angewandt, sondern es hat eine allgemeine Bedeutung. Es bedeutet Ankläger, Verkläger. Der im Gericht die Klage führt. So tritt er auch auf, wenn wir ihn zum Beispiel im Hiob-Buch sehen. Wie er vor Gott auftritt als Ankläger, Ankläger Hiobs. Er verklagt die Menschen. Das eine ist nämlich, und das ist das Krasse, der Teufel versucht uns, er bringt uns durcheinander, und wenn wir dann gefallen sind, dann klagt er uns an. Das ist die Art und Weise, wie er arbeitet. Erst macht er uns die Sünde schmackhaft und sagt, die Sünde ist gar nicht so schlimm. Und wenn du dann in die Sünde gefallen bist, dann macht er die Sünde so schlimm, dass du nie und nimmer davon umkehren und Vergebung empfangen kannst. So will er dich ins Verderben reißen. Das ist der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Und wenn du Verführung erlebst durch den Widersacher, das sagt auch Petrus, ne? Sei getrost, widersteh im Glauben. Du bist nicht der Einzige, der Verführung erlebt. Schließ dich zusammen mit deinen Brüdern und Schwestern. Betet gemeinsam. Wenn Paulus von der Waffenrüstung Gottes spricht, mit der wir in den Krieg ziehen sollen gegen den Teufel, dann sagt er das, und seine Vorstellung ist nicht die Vorstellung eines Einzelkämpfers, sondern eines Truppenverbandes. Die Römer haben nicht als Einzelkämpfer gekämpft, sondern die Römer waren stark dadurch, dass sie eine Einheit gebildet haben. Das schönste Bild davon ist doch hier Asterix und Obelix, die Schildkrötenformation. Ne? Haben wir doch neulich hier mal gemacht, als wir Ephesam gemacht haben. Haben wir extra ein Bild an die Wand geworfen. Ne? Na, und so konnten sie sich mit ihren Schilden gemeinsam gegenseitig schützen. Der Schild des Glaubens, der aufgerichtet wird, den mein Bruder, meine Schwester an meiner Seite aufrichtet, damit die Pfeile des Bösen nicht treffen. So wichtig, dass wir zusammenstehen in Zeiten der Not, in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten, wo der Teufel uns angreift. Es ist so wichtig, dass wir zusammenstehen. Gott hat uns in einen Leib hineingefügt. Der ganze Leib muss aktiv sein im Widerstand. Wir müssen uns hygienisch, den ganzen Körper, der muss ganz hygienisch behandelt werden. Wenn wir an einer Stelle das nicht machen, es gibt diese alte Sage vom Drachentöter Siegfried, eine alte deutsche Sage, der dann in diesem Drachenblut gebadet hat und er war dadurch unverwundbar. Das Problem war, bei diesem Bad ist ihm ein Ahornblatt auf seine Schulter gefallen, sodass dieser Teil nicht von diesem Blut abgedeckt war, sodass das seine verwundbare Stelle war, an der er dann zum Schluss getroffen wurde und getötet wurde, weil sein Widersacher das herausbekommen hat, dass das seine verwundbare Stelle ist. Also wir müssen ganz als Leib Christi ganz immun sein, uns gegenseitig stärken, gemeinsam. Und dazu gehört auch, Geschwister, dazu gehört auch, dass ich offen bin und bekenne und meinen Geschwistern Bescheid sage, wenn ich unter Angriff stehe. Dass ich nicht denke, ach, ich will die anderen nicht belasten damit, ja, ich kriege das schon irgendwie hin, so, ne? Sondern, dass ich meine Schwester, meinen Bruder Bescheid sage, dass ich sage, hey, ich habe im Moment echt eine schwere Zeit. Kannst du bitte für mich beten? Kannst du mit mir beten? Kannst du mich mal besuchen? Ich brauche mal deine Unterstützung. Ich brauche deine Hilfe. Lass uns kein falsches Scham haben. Das ist nur versteckter Stolz. Wir brauchen einander in diesem Kampf, in dem wir stehen. So kämpft Michael mit seinen ganzen Engeln zusammen, um den Teufel mit all seinen Engeln zu überwinden. Er verführt den ganzen Erdkreis. Er wird auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, wir wissen nicht, was das für eine Stimme ist, aber es ist eine Stimme von Menschen, die Erlösung empfangen haben. Wir werden gleich sehen, warum das so ist. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Hier wieder, wie in Kapitel 11, sehen wir schon einen Lobpreis, der, bevor das Ende nun endgültig erreicht ist, schon das Ganze voraussieht. Dieser Sieg Michaels über den Satan, die Vertreibung des Satans aus dem Himmel, er hat jetzt keinen Zugang mehr zum Thron Gottes. Das ist schon so ein Mega-Event, dass jetzt schon alle Glocken geläutet werden. Na? Der Sieg wird eingeläutet, wie man so schön sagt. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Endlich hört dieses ständige Verklagen auf. Endlich ist diese Stimme verstummt. Oh, wie wunderbar wird es sein, der Tag, an dem wir vor unserem Gott stehen. Und es wird kein einziger Ton mehr da sein, der in unserer Seele sagt, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig. Es ist alles getilgt. Es ist jetzt schon alles getilgt. Jetzt schon haben wir diesen Frieden von Gott. Und doch ist der Teufel doch immer wieder, klopft doch immer mal wieder an und erinnert dich an bestimmte Dinge aus deiner Vergangenheit, oder? Er sagt, na, du weißt doch, ne? Diese Stimme wird verstummen. Sie wird vollkommen verstummt sein. Wie wunderbar wird das sein? Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wir überwinden durch das Blut des Lammes, durch den Tod Jesu. Das, was wir heute feiern, auch wieder. Wir überwinden durch den Tod Jesu. Dadurch ist unsere Schuld getilgt. Dadurch hat der Ankläger die Kraft verloren. Dadurch können wir aufrecht stehen und in die Gegenwart Gottes kommen, durch das Blut Jesu. Wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Ja, das Bekenntnis gehört dazu. Paulus sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst. Das Bekenntnis gehört dazu. Und das Bekenntnis ist zuerst für deine eigene Seele wichtig. Das Bekenntnis hilft dir, dich zu erinnern an das, was Gott in deinem Leben getan hat. Das Bekenntnis hilft dir, dich zu erinnern. Das ist das Wort des Zeugnisses. Das ist das Zeugnis. Und deswegen ist das so ermutigend, so stärkend. Das werden wir nächsten Dienstag sehen. Alle, die zum Seminar kommen, hinten liegt nochmal die Liste aus. Wer am Dienstag noch zum Seminar kommen will, Na, wir wollen Outreach-Seminar machen. Kommt doch, wir wollen uns um 10 treffen, wir wollen Mittag essen, wir wollen bis in den Nachmittag hinein zusammenbleiben und wollen einerseits hören, aber auch praktische Übungen machen. Und es ist so wichtig, sein Zeugnis, das Zeugnis, was du hast, was du in dir hast, dass der Heilige Geist, du hast den Heiligen Geist empfangen als Kind Gottes, der deinem Geist Zeugnis gibt, dass du Kind Gottes bist. Und du hast viele zeugnishafte Erfahrungen gemacht, die du als Zeugnis, als Beweis, wenn du das so nehmen willst, wenn du das Wort Zeugnis, wenn dir das nicht sagt, als Beweis vorhalten kannst, deiner eigenen Seele zuerst. Gott ist gut, er hat mich erlöst, er hat mich befreit, er hat mir meine Schuld vergeben, er hat bestimmte Wunder in meinem Leben getan, er ist mir begegnet. Ich habe diese tiefe Gewissheit im Herzen des Heiligen Geistes, dass ich sein Kind, all diese Dinge, die ich, ja, die für jeden anders ein Stück weit anders, ich kann sie jetzt nicht für euch alle irgendwie sagen, ne? Das ist für jeden etwas, sind das andere Dinge, ne? Die Führung Gottes, der Schutz Gottes, die Bewahrung, wo er seine Verheißungen erfüllt hat schon. All das, mir meiner eigenen Seele vorzuhalten, aber dann auch nach außen hin zu bekennen. Wenn ich es nach außen hin bekenne, wenn ich davon erzähle, das stärkt meinen eigenen Glauben, weil meine Seele hört das auch, wenn ich davon erzähle. Und wenn denn keiner glaubt auf mein Zeugnis hin, dass wenigstens ich glaube, auf das Zeugnis, was ich gebe. Und dadurch überwinden wir den Widersacher. Er kann das, er mag das nicht hören. Wenn wir Gott preisen, wenn wir ihn erheben, wenn wir von den wunderbaren Taten Gottes in unserem Leben erzählen, das mag er nicht hören. Wenn du zu Hause mit deiner Frau, mit deinem Mann über diese Dinge sprichst, wenn du mit deinen Kindern darüber sprichst, er mag das nicht hören.
Ja, Gott, der ist so gut.
Dadurch überwinden wir den Teufel. Wir überwinden ihn. Das ist Leben im Glauben. Das Blut des Lammes, Vergebung. Für mich persönlich und für die Menschen um mich herum. Vergebung weiterzugeben. Das mag der Teufel nicht, wenn Versöhnung geschieht. Wenn Sünde unter das Blut Christi kommt. Und wenn wir einander erinnern und ermutigen durch das Zeugnis, was Gott in unser Leben gewirkt hat. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das ist der dritte Punkt, wie wir den Teufel überwinden, ist diese Entscheidung, zu der uns Jesus ruft, jeden Einzelnen von uns. Er ruft uns und sagt, wenn du dein Leben liebst, dann wirst du es verlieren. Wenn du aber dein Leben loslässt, wenn du es in die Hand Gottes gibst, wenn du dich der Herrschaft Gottes unterstellst und dein Leben loslässt, wenn du dein Leben verlierst um Jesu Willen, dann wirst du es gewinnen. Das ist die Art und Weise, wie du dein Leben gewinnst. Indem du dich birgst unter dem Schatten seiner Flügel, indem du zu der Stätte gehst, wo Gott dich ernährt. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Also die Freude ist hier im Himmel. Wehe der Erde und dem Meer. Und hier kommt das dritte Wehe. Ja, wir haben die drei Wehe. Hier kommt das dritte Wehe. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Diese 3,5 Jahre auf der Erde wird er sein Schreckensregime ausüben, in großer Wut. Und das ist das Widersinnige am Teufel, das ist das Widersinnige an der Sünde, das ist das Widersinnige, was du in deinem eigenen Leben vielleicht kennst oder was du auch was wir manchmal bei Menschen sehen. Wenn sie sehen, wenn sie merken, es ist eigentlich keine Chance mehr, es ist vorbei, sie hauen nochmal so richtig auf die Kacke. Das ist der Teufel. Er weiß, es ist vorbei, aber irgendwie kann er es nicht lassen. Er will nochmal alles aufbieten. Vielleicht gewinne ich ja doch gegen Gott. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Hier wird es nochmal wiederholt, was wir gerade gelesen haben in Vers 6. Das ist so ein typisches hebräisches Stilmittel übrigens, eine wichtige Aussage einzurahmen. Das hast du auch in vielen alttestamentlichen Texten, dass eine zentrale Aussage in der Mitte steht und davor und danach stehen sozusagen dieselben Aussagen und rahmen das Ganze ein. Hier wird also auch dieser Jubelruf des Himmels im Zentrum stehend eingerahmt von diesen beiden Aussagen hier, die eigentlich ziemlich gleich sind. Die Frau, der Teufel ist auf die Erde geworfen, er verfolgt die Frau flieht in die Wüste. Und hier wird's aber ergänzt durch andere weitere Aspekte. Also sie flieht in die Wüste, weil der Drache sie verfolgt. Ihr wurden zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Das ist ein Bild, was Gott schon im fünften Buch Mose anwendet, um von der Flucht aus Ägypten zu sprechen. Das Volk Israel, das aus Ägypten heraus flieht und zum Berg Horeb kommt. Ihr seid wie auf Adlerflügeln, seid ihr zu mir gekommen. Hier wird dessen sozusagen oder daran erinnert. Und manche Ausleger sagen, vielleicht ist es auch eine ganz realistische Deutung möglich. Etwas, was Johannes sich damals nicht hätte träumen lassen können. Dass man eines Tages auf Adlerflügeln tatsächlich fliegen könnte, mit einem großen Flugzeug, mit Hunderten von Menschen beladen, an einen anderen Ort fliegen kann. Interessanter Gedanke. Ich weiß es nicht, ob das sich darin erfüllen wird. Wir werden es sehen. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Auch hier Dinge, die wir schwer deuten können, wo wir nicht wissen, wie wird das Ganze aussehen. Aber wir sehen, dass hier die Wut des Drachens so groß ist und er versucht, dieser fortfliegenden Frau doch noch sie zu erreichen, sie zu erlangen. Aber wir sehen, alles, Gott lässt alles mitwirken. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Er beschützt diese Frau. Die Erde öffnet ihren Mund, verschlingt den Strom. Das Wasser wird dich nicht erreichen. Wie oft haben wir das gelesen? Im Jesaja lesen wir das oft. Das Wasser erreicht dich nicht. Das Wasser wird dich nicht ertränken. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Hier sehen wir, dass die Frau Israel, der gläubige Überrest, wie es auch in den Propheten heißt, die hier an diesen sicheren Ort geführt werden. Sie haben ein Zeugnis hinterlassen. Sie haben Menschen das Evangelium gebracht. Wir werden auch sehen in dem kommenden Kapitel dann, dass es eben Menschen gibt, die das Mahl des Tieres nicht annehmen werden. Sie werden aber getötet werden. Das sind diese Märtyrer, von denen wir schon in den anderen Kapiteln gelesen haben, die aus der großen Bedrängnis aus dieser Zeit heraus gerettet werden. Und wir sehen aber, dass der Drache sozusagen Rache nimmt dafür, dass er jetzt sich nicht austoben kann am Volk Israel, was geschützt, beschützt an diesem Ort ist, den Gott bereitet hat. Und so kommt es auf diejenigen, die übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Was haben sie Böses getan, um diesen Zorn zu verdienen? Nichts. So wie Jesus nichts Unrechtes getan hat, kein Falsch in seinem Mund gefunden wurde und er dennoch geschlachtet wurde wie ein schlimmer Verbrecher, so ist auch hier der Satan, stiftet Menschen dazu an, Menschen, die nichts Böses tun, die niemandem was zuleide tun, die die Gebote Gottes halten, die keinen Ehebruch begehen, die keinen Mord begehen, die keinen Diebstahl begehen, die keine Lügen erzählen, die nicht von Begierden geleitet sind, die Gott die Ehre geben. Solche guten Menschen, sie sind das Ziel. Und dass sie von Jesus reden. Das wollen die Menschen, die unter dem Einfluss des Drachen stehen, nicht hören. Das will der Drache nicht hören. Aber durch dieses Zeugnis überwinden wir. Und selbst wenn wir, und ich spreche auch für uns, wobei wir, uns geht es ja gut, ne? Wenn wir von Jesus reden, wir werden ja nicht gleich umgebracht, ne? Aber manchmal verhalten wir uns so, als ob wir umgebracht werden, wenn wir von Jesus reden, weil wir reden nicht von Jesus, weil wenn wir von Jesus reden, dann würden wir ja wahrscheinlich umgebracht werden. Werden wir aber nicht. Und selbst wenn es so wäre, überwinden wir, so wie Jesus überwunden hat. Er ist gestorben am Kreuz, er ist auch wieder auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Und durch ihn kannst du überwinden die Angriffe des Widersachers in allen Bereichen. Wenn du mit Schuld zu tun hast, wenn du beladen bist von Schuld, von Verdammnisgedanken, von Gedanken, du bist nicht würdig. Ich sag dir, dann bist du gerade würdig, hier nach vorne zu kommen, das Abendmahl zu nehmen. Weil für Sünder wie dich ist Jesus in diese Welt gekommen, um uns unsere Sünde abzunehmen, um uns zu reinigen von unserer Sünde, um uns frei zu machen von der Anklage. Du bist ein geliebtes, angenommenes Kind Gottes. Deine Sünde ist dir vergeben. Wenn du mit Versuchungen zu kämpfen hast, wenn du mit Hunger und Durst zu kämpfen hast in deiner Seele, der dich verleitet, der dich wegleitet, dann ist hier der Ort, wo du dich wieder neu bekennen kannst und dir selbst, deiner Seele und vielleicht auch einem Bruder oder einer Schwester bekennen kannst, wie gut Gott ist, wie gut Gott in deinem Leben gewesen ist, wie treu er ist, wie vertrauenswürdig und deshalb auch würdig, dass du ihm folgst und ihm gehorsam bist. Bis dahin, dass wir auch im Abendmahl genau dasselbe bekennen, was wir in der Taufe bekennen. Ich bin mit Christus gestorben. Ich lebe, aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt in diesem Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Jesus, wir danken dir für deine Hingabe, die uns Vergebung, aber noch mehr Befreiung von der Sünde, ein erneuertes, neues Leben geschenkt hat. Wir preisen dich und danken dir, dass du heute hier bist, wie du immer hier bist. Wir danken dir, dass du da bist, dass wir unter dem Schatten deiner Flügel zur Ruhe kommen können, dass wir geborgen sind, dass wir ernährt werden mit Himmelsspeise, Brot und Wein, dein Leib, dein Blut. Für uns gegeben, dass wir deine Kinder sind, gereinigt, geheiligt und in Ewigkeit angenommen. Lob und Dank sei dir. Segne jetzt das Abendmahl, was wir zusammen zu deiner Ehre nehmen. Amen.